Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, hallo. Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag auf der 102,6, wie immer 16 bis 17 Uhr. Die Plattform auf diesem Sender, so denn auch heute, kurz zu Weihnachten. Mein Name ist Michael Trost und in der heutigen Sendung geht es um die Ulmer Schatzkiste, eine Institution, die angeschlossen ist dem Universitätsklinikum Ulm. Und um was es da genau geht, deshalb kann man gleich sagen, sehr viel mit Menschen zu tun, sehr viel um Schicksale von Menschen und um schwere Erkrankungen. Meine Gäste sind heute von der Ulmer Schatzkiste oder ich glaube vom Uniklinikum Ulm. Zum einen, da fange ich einfach mal Ladies First an, Dr. Sarah Krämer. Hallo Frau Krämer.
Guten Tag.
Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Schön, dass Sie heute Mittag bei uns sind. Und zum anderen ebenso bei uns der Dr. Klaus Höning. Dr. Höning, ebenso herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
Hallo, danke fürs Einladen.
Schön, dass Sie da sind und wir zu dem Thema heute ein bisschen mehr erfahren können. Und ich würde sagen, das ist üblich so eine Plattform mit den Gästen, dass man erstmal eine kurze Vorstellrunde macht, damit die Hörer auch ein bisschen mehr über die Hörer über die Gäste erfahren können. Würde ich sagen, machen wir heute wieder so, wir haben noch was vergessen, es ist außerdem noch hier im Studio. Ich glaube, wird schon abgewunken. Ein Kind, darf ich sagen, ist auch im Studio. Wir sagen zumindest, wer ist denn das?
Das ist... Sag mal hallo.
Komm, sag mal kurz hallo.
Sag mal hallo, wir holen dich mal hoch.
Ja, weil man es im Hintergrund vielleicht auch ein bisschen hört, dass man weiß, wer das ist.
Genau, wir haben Verstärkung mitgebracht. Mhm. Und bestimmt stellt sie sich im Laufe der Sendung auch einmal noch persönlich vor.
Genau, schön. Aber dann würde ich sagen, machen wir so wie gesprochen, machen wir eine kurze Vorstellrunde. Wer möchte anfangen von Ihnen beiden?
Also üblicherweise fängt die Sarah an.
Ja, okay. Dann machen wir das so.
Ich bin schüchtern. Ich würde trotzdem anfangen.
Das ist immer der gleiche Einstieg.
Er sucht den Ärger. Nee. Also, mein Name ist Sarah Krämer. Ich bin Ärztin in der Uniklinik in der Abteilung für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und leite die Schatzkiste gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Klaus. Das wäre jetzt dein Punkt gewesen.
Du bist schon fertig?
Ja, ja.
Mein Name ist Klaus Höning. Ich leite die Konziliar- und Liaison-Psychosomatik am Uniklinikum Ulm und habe mit der Sarah vor, vier Jahren?
Viereinhalb Jahre sind es jetzt fast.
Vor viereinhalb Jahren die Schatzkiste gegründet.
Mhm. Ja. Und Sie haben entsprechend natürlich dann auch eine Qualifikation oder irgendwann mal sicherlich irgendwo etwas dafür, dass Sie das machen können, dann mitgebracht. Vielleicht so ganz kurz einfach, was Sie so eben vielleicht, aus welchem Bereich das stammt. Das hat ja was mit, glaube ich, mit Psychotherapie.
Ja, unterschiedlich. Wir ergänzen uns da, glaube ich, ganz gut. Mhm. Also ich bin psychologischer Psychotherapeut, Fachkunde Verhaltenstherapie und Hypnotherapeut, genau, und bin ganz arg so im psycho-onkologischen Bereich tätig, also arbeite viel mit Krebspatienten.
Ja,
Ihnen? Genau, und ich komme eigentlich aus der Somatik, habe in verschiedenen Abteilungen gearbeitet, aber eben, Krebspatientinnen in der Chirurgie, in der Inneren, in der Allgemeinmedizin kennengelernt und vor viereinhalb Jahren hat es mich dann in die Psycho-Onkologie ans Universitätsklinikum verschlagen.
Mhm. Ja, und Sie haben das Projekt, nennen Sie mal Projekt Schatzkiste, dann gemeinsam gegründet?
Ja, das entstand so ein bisschen aus der Not heraus. Also ich war ganz neu in der Psychosomatik angekommen und bin recht schnell Patientinnen begegnet, in ihren 30ern mit kleinen Kindern und einer unheilbaren Krebserkrankung. Mhm. Und da stellte sich die Frage recht schnell, was bleibt, wenn ich gehe? Was wird aus den Kindern? Werden sie sich an mich erinnern können? Mhm. Und aus dieser Fragestellung heraus entstand dann im Laufe der Zeit das Projekt und entwickelt sich immer weiter und bietet eben unseren Patientinnen und Patienten immer mehr Möglichkeiten. Zum einen eben der Begleitung in dieser wirklich schwierigen Zeit, zum anderen aber auch dieses ja, der Film, das Hinterlassen für die Kinder, Entschuldigung, wir spielen gerade mit einem, damit Sie sich das vorstellen können, mit einem überlebensgroßen Hund, der hat so ungefähr ja, 3/4 der Größe von Klaus und der wird gerade von unserer Kleinen gedrängt.
Ich glaube, das ist so ein Studiomaskottchen. Der Hund ist seit einigen Tagen bei uns irgendwo, ich weiß nicht, woher stammt, aber dass der natürlich auf Kinder eine Faszination ausübt, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Ja, also auf jeden Fall, das war so ein bisschen der Ansatz. Aber wie kommt man auf so eine Idee? Gibt es entsprechende Projekte, wie Sie jetzt das mit der Schatzkiste etabliert haben, auch andernorts? Oder ist das wirklich was Ulm-spezifisches, was wirklich Ihre Idee ist, quasi Ihr Patent, und der es an anderen Orten in keiner Form vergleichbares gibt,
Projekte? Also erstmal ja. Man muss es so sehen, das ist ein psycho-onkologisches Angebot, was wir da machen. Also natürlich kommt am Schluss irgendwie im besten Fall ein wirklich sehr wertvoller Film heraus, der an die Angehörigen, vor allem dann halt da die minderjährigen Kinder, weitergegeben werden kann. Er ist aber in erster Linie auch ein psycho-onkologisches Angebot. Das heißt, wir begleiten Menschen am Lebensende ein Stück weit, damit die interessantesten Erinnerungen und die wertvollsten für sich rauszukramen und dabei auch an das Lebensende zu schauen, was nicht ganz trivial ist. Also weil wir Menschen, glaube ich, so eine natürliche Tendenz haben, eher davon wegzuschauen. Genau, und sowas gibt es in der Tat bisher nicht. Es gibt etwas anderes, was eher journalistische Natur ist. Das wäre das Familienhörbuch. Das kann man machen.
Familienhörbuch?
Familienhörbuch heißt es.
Ja. Okay, also auf jeden Fall auch etwas mit visuell oder mit in dem Fall Audio, eine Kombination, damit man Erinnerungen an Menschen hat. Das heißt, der Gedanke ist einfach das Bewahren und irgendwo zu irgendeiner späteren Zeit Angehörigen oder mal deren Angehörigen zu vermitteln, holla, da gab es mal irgendjemanden, der heute nicht mehr lebt und der hat sich so und so, ja, hat er gesprochen, so hat er gelebt. Und das sind so vielleicht einfach die Erinnerungen, die man ja auch gerne dann einfach weitergeben möchte.
Das war uns halt wichtig, dass wir quasi den Menschen so ganzheitlich wie möglich eben da erlebbar machen, dass wir eben das Lächeln mit haben, die Gestik, die Mimik und die Stimme.
Die strahlenden Augen, wenn sie von ihren Kindern erzählen.
Wobei bei Ihnen, das haben Sie ja schon angedeutet gesagt, sehr vielen mit dem Bewahren für Angehörige jetzt von sehr jung erkrankten Menschen zu tun hat. Aber generell könnte man sich natürlich überlegen, dass man das vielleicht generell, dass jeder Mensch, der in irgendeiner Weise für seine Kinder oder für die nächste oder übernächste Generation ein Andenken bewahren möchte, dass man sagt, Mensch, wir hinterlassen irgendwas als Video, als Bild, als Ton, in irgendeiner Weise, damit dann eben mal die Ur-Ur-Enkel auch wissen, das war Ur-Ur-Opa, das war Ur-Ur-Oma, das war ihr Schicksal, das ihr Leben, so hat sie gelacht, so hat sie gesprochen.
Absolut.
Der Gedanke kommt mir gerade, das könnte man natürlich generell machen
in
der heutigen
Zeit. Wir kriegen ganz viele Anfragen. Also wir sind natürlich, da wir aus der Psycho-Onkologie kommen, damit jetzt gestartet, also mit Krebspatienten im Fokus. Aber wir werden von ganz vielen angesprochen immer, gibt es das auch für andere Erkrankungen? Neulich fragte mich jemand, gibt es das eigentlich auch für Großeltern? Ja, natürlich, ganz wie Sie sagen, das ist wirklich ausbaubar. Die Schatzkiste hat sich jetzt allein in diesen 2 Jahren, seit wir drehen, schon sehr prächtig entwickelt. Dass wir
dann fetsch ich rein. 3 Jahre, Klaus.
Ja. 3 Jahre, um Gottes Willen, ja, du hast ja recht.
Ja, eben, deswegen.
Gott. Und am Anfang dachten wir, wir hätten nicht mehr für 1 Jahr Geld. Also, und jetzt steht eigentlich von der Finanzierung fast schon das nächste Jahr. Also wir sind echt guter Dinge, dass das so weitergeht.
Wir sprechen gleich ein bisschen über die Details, was Sie gerade da so machen und wie das alles läuft. Aber genau, weil Sie es ansprechen, auch Finanzierung und, und. Also Sie sind ja letztendlich Mitarbeiter, wenn ich es richtig verstanden habe, beide beim Universitätsklinikum und werden dann davon bezahlt. Das heißt, dann muss auch das Projekt in irgendeiner Weise wahrscheinlich im Rahmen des Uniklinikum etabliert sein. Nein, gar nicht. Quasi ein Verein oder
so? Ja, wir sind spendenbasiert. Also wir haben das jetzt die ersten 2,5 Jahre in unserer Freizeit betrieben. Und ich habe jetzt mittlerweile einen kleinen Stellenanteil, der aber auch spendenbasiert ist.
Ja.
Genau.
Okay, das heißt, das hat nicht unmittelbar eigentlich mit der Beschäftigung zu tun, sondern über Ihre Beschäftigung haben Sie eine Idee entwickelt und aus der dann quasi ein spendenfinanziertes Projekt gemacht, das Bestand hat.
Genau so.
Und die Memories oder was man die Erinnerungen, die eben audiovisuell bewahrt werden, werden eben in diese Schatzkiste, diese virtuelle Schatzkiste eingetütet. Kann man das so schon mal grob beschreiben?
Genau.
Die Schatzkiste ist ganz real, ne?
Ja.
Ja, ja. Okay, es ist eine real, ich habe es auf der Webseite.
Ja. Ja, genau. Also okay. Wir fangen die ein und wir halten die fest und die sind am Ende auf einem Stick. Mhm. In Flaschenpostform und werden dann überreicht in einer handgefertigten Holzschatzkiste.
Ja, das heißt, ja. Es gibt tatsächlich eine physikalische Schatzkiste und es ist nicht nur eine virtuelle Welt, sondern eine ganz, ganz reale. Okay, gut, habe ich verstanden. Gut, wer ist jetzt bei dem Projekt außer Ihnen beiden, zwei, denn noch alles beteiligt? Also sind Sie wirklich die beiden, die das machen oder gibt es ja auch noch Mitstreiter, die im Hintergrund auch noch wirken, die, wenn man jetzt über das Team spricht, unbedingt auch noch genannt sein wollen?
Also wir haben das Glück, dass wir mittlerweile über ein wunderbares Team verfügen. Wir würden es natürlich zu zweit gar nicht schaffen. Mhm. Wir sind mittlerweile so etwa 40 Personen.
Oh ja.
Ja, also die meisten natürlich ehrenamtlich. Und Klaus würde jetzt sagen, der hat nur gerade beschäftigt, der liest gerade mit dem Hund. Genau, die meisten sind eben ehrenamtlich und wenige schlecht bezahlt. Mhm. Und wir sind ein total kunterbunter Haufen. Wir haben zum einen eben das Fachpersonal, die sind auch alle an der Uniklinik beschäftigt. Unsere Psycho-Onkologinnen haben darüber hinaus Psychologinnen und Psychologen, die in der Forschung tätig sind. Und dann haben wir natürlich aber auch den ganzen Filmsektor. Wir haben Videografen freiberuflich. Wir haben das große Glück, dass wir von den Friseuren Befurt unterstützt werden, die uns da Listinnen stellen.
Möglichst keine Namen.
Okay, ja.
Kommerzfreies Radio. Also sagen wir lieber, es gibt Institutionen
die Sie da unterstützen. Ja, die machen das aber auch umsonst. Also die kriegen dafür kein Geld.
Okay.
Genau, und die haben wir dann, und dann haben wir mittlerweile einige Studentinnen und Studenten, die uns unterstützen in Themen Social Media beispielsweise.
Ja.
Genau, das ist so im Großen und Ganzen unser Team.
Für alle diejenigen, die schon mal ein bisschen gucken wollten, und sich auf der Website, wenn wir dann auch in Kürze gleich dann eine Musik spielen werden, da gibt es ja bestimmt eine Website, das
ist nicht mal
hieß es, ich habe ja schon geschaut. Dann sollten wir doch für die Hörer einfach mal ganz kurz die Website sagen.
Ja, schauen Sie mal, ob Sie die finden können. www.ulmer-schatzkiste.de Da finden Sie auch wirklich alles Mögliche über uns, was wir jetzt heute nicht erzählen können oder erzählen werden.
Also da lohnt es auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ja, schön, aber ich würde sagen, noch ein paar Info machen wir noch, bevor wir weiterlaufen. Also Sie haben gesagt, 3 Jahre ist es her,
genau,
also, dass Sie das gegründet haben?
Nee, seit 3 Jahren drehen wir. Wir haben uns gegründet eigentlich mit meinem Beginn in der Psychosomatik. Im August 2020 kam das Problem auf und drehen können wir, also die erste Schatzkiste haben wir gedreht im Februar 2022. Mittlerweile sind 26 entstanden. 26 Filme, ja. Und wir haben eben begonnen mit UlmerInnen und mittlerweile haben wir uns eben geöffnet und empfangen PatientInnen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum.
Aha, das heißt, dann kommen Menschen aus ganz Deutschland nach Ulm, um dieses Projekt irgendwo, um da sich zu beteiligen.
Genau, die Vorbereitung, die läuft über unsere Krebsberatungsstelle. Mhm. Das geht digital am Telefon und der Film dann eben in der Regel in Ulm.
Das heißt, die haben inzwischen also damit auch über Ulm hinaus, über die Grenzen der Stadt, des Landes tatsächlich schon Bekanntheit erlangt mit dem Projekt. Und,
Wir bekommen Patienten, die uns dann eben, also beispielsweise wir hatten einen Zeitungsartikel, der letztes Jahr zu Weihnachten veröffentlicht wurde und der dann recht viele Patienten auch angezogen hat. Seither hat sich's gut rumgesprochen, gell, seit letztem Weihnachten und dem Artikel.
Der Süddeutsche Artikel von der Charlotte, das war großartig, der hat richtig, achso, Entschuldigung, großen Vorname, da gibt es ganz viele Journalisten,
die
das
machen. Nein,
ja.
Die Zeit ist
nee, das war toll, das hat einen richtig großen Kreis gezogen, also da kamen ganz viele Menschen und auch tatsächlich Produktionsfirmen auf uns zu, die gerne Dokumentation darüber drehen wollen und sind sehr gespannt, was daraus werden wird.
Sehr schön. Die Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag geht es um die Ulmer Schatzkiste. Und bei mir im Studio sind Dr. Sarah Krämer und Dr. Klaus Höning. Und wir haben Höning. Und wir haben schon gerade ein bisschen über das Konzept Idee gesprochen. Und auch, dass das Ganze vor rund 3 Jahren etabliert wurde. Jetzt vielleicht mal einfach ein bisschen zum Hintergrund auch. Es ist leider ein Thema, was sehr viel mit schlimmer Krankheit, mit Krebs zu tun hat und auch mit meistens Menschen, die in jungen Jahren erkranken, einfach vielleicht mal von Ihrer Seite so ein bisschen das hören, mal die Größenordnung einordnen können. Wie viele Menschen sind denn betroffen? Also mit wie vielen Fällen hatten Sie da auch zu tun? Also wie oft erkranken Menschen, die jetzt im jungen Alter sind und eben dieses schwere Schicksal irgendwie ereilt? Einfach mal ein bisschen so eine Einordnung. Wie oft passiert sowas? Wie oft kommt das vor? Wie viele Menschen tragen sich mit genau diesem schweren Thema, wo sie versuchen zu unterstützen mit der Schatzkiste?
Also tatsächlich ist es so, dass Krebs ja eine sehr häufige Erkrankung ist und jeden Tag etwa 100 junge Eltern erfahren, dass sie eine Krebserkrankung haben. Also das ist ein relevantes Thema. Das ist nichts Seltenes. Wir haben jetzt in den 3 Jahren mittlerweile über 40, eher 50 Familien begleiten dürfen in dieser schwierigen Zeit.
Ja.
Und bei 26 oder mit 26 Familien haben wir mittlerweile einen Film gedreht. Ja. Sind gerade noch einige Filme in Vorbereitung.
Ja, und die Anzahl der Menschen, die betroffen sind, hat sich über die Jahre irgendwie, also gerade auch was Krebs angeht, all das, dass Menschen im früheren, jüngeren Alter betroffen sind, irgendwie was verändert, bewegt, dass man sagen kann, immer mehr jüngere Menschen sind auch betroffen oder gar nicht. Oder, also ich will sagen, die Thematik auch, die Sie damit versuchen, irgendwie dem zu begegnen, was zu tun, gab es das vor 30, 40 Jahren auch, gab es auch dort viele Menschen, die dann eben schon im jungen Alter, sprich eben Menschen, die als Eltern betroffen waren, schon betroffen waren. Also hat sich dieses Krankheitsbild, die Thematik irgendwie verändert oder ist das im Wesentlichen schon gleich geblieben? Nur hat sich keiner in dem Sinne, was Sie jetzt machen mit der Schatzkiste, eben noch keiner Gedanken gemacht, gekümmert.
Also es gibt keine dramatischen Veränderungen, was die Zahlen anbelangt, aber es ist eine Mischung eben, wenn man überlegt, dass wir mittlerweile in der Krebsbehandlung immer mehr Krebserkrankungen besser heilen können, sodass immer mehr Menschen mit oder nach Krebs überleben, haben wir trotzdem immer noch, trotz allem, einen Anstieg der Krebsneuerkrankungen. Mhm. Und das zieht sich natürlich durch alle Altersgruppen.
Mhm. Ja, und ist das irgendwann dann auch, also was ich hinaus wollte, unsere Lebensweise, hektischer Alltag, Umweltproblematik vielleicht, dass man daraus ablesen kann, Menschen erkranken zunehmend oder mehr Menschen erkranken früher an Krebs oder nicht. Oder wir essen gesünder, könnte man auch sagen. Wir wissen heute, gesundheitsbewusster zu leben und dadurch vielleicht die Zahlen auch der Menschen, die länger leben. Die Statistik ist ja nach hinten in dem Sinne, hat sie sich verändert, dass sie längere Lebenserwartung auch haben. Der Trend ist zumindest mal eher konstant oder eher sich verschlechtert, aber nicht verbessert. Habe ich das so richtig verstanden?
Also es verbessern sich die Heilungschancen, aber nicht die Anzahl der Menschen, die an Krebs erkranken und die dann. Und das Tolle letzten Endes an der Behandlung ist natürlich, dass wir vielen Menschen dadurch auch ein längeres Leben ermöglichen können, was aber auch dazu führt, dass wir in der Gesellschaft halt auch eine steigende Anzahl von Menschen haben, die an Krebs erkrankt waren und jetzt mit den psychischen und physischen Konsequenzen zu leben haben. Mhm. Auch das ist natürlich ein substanzielles Problem. Aber die Gruppe, von denen wir hier sprechen, diese jungen Menschen, die befinden sich in einer ganz anderen Lebensphase. Mhm. Die sind oft in der Existenzgründung gerade. Die haben vielleicht kleine Kinder, haben gerade irgendwie einen Kredit abzuzahlen, sind beruflich dabei, richtig Fuß zu fassen. Und da kommt es halt in eine Zeit rein, die extrem vulnerabel ist. Und was das ganze System natürlich kippen lässt erstmal.
Ja, ist denn in Bezug auf Krebsbehandlung die Stadt Ulm oder auch jetzt Universitätsklinikum, wo Sie tätig sind, jetzt irgendwie ein besonders Kompetenzzentrum dann auch?
Ja, unbedingt.
Ja.
Also ich weiß nicht, also wir haben das Tumorzentrum, weiß nicht, ob Sie das wissen, wir haben das Tumorzentrum am Uniklinikum und haben dort auch eine Exzellenzförderung der Deutschen Krebshilfe bekommen als Comprehensive Cancer Center und, darf ich das jetzt sagen? Also, die machen ja richtig tolle Sachen. Ja, da gibt's ganz tolle Behandlungsangebote und also sehr strukturierte Vorgehensleitliniengerechte, evidenzbasierte Versorgung von Patienten. Also man weiß, dass diese Zentrumsversorgung einfach besser ist als vieles andere. Mhm. Also das kann man nur empfehlen. Aber worauf wir besonders stolz waren, als es darum ging, jetzt wieder Comprehensive Cancer Center zu werden und eine weitere Förderung zu bekommen, wurde die Ulmer Schatzkiste ausgewählt als eines der Leuchtturmprojekte. Und das hat uns natürlich sehr stolz gemacht.
Oh ja, das ist natürlich dann schon eine Auszeichnung. Bezeichnung. Mhm. Ja, also Ulm insofern ist auch ein Kompetenzzentrum für Behandlung, sage ich mal. Mhm. Denn das ist ja, ja, was Sie gesagt haben, wo man sich Hoffnung machen kann, dass dann vielleicht über die medizinische Entwicklung über die nächsten Jahre, Jahrzehnte irgendwo auch Fortschritte geschehen. Irgendwo habe ich neulich sogar was gehört, dass man jetzt irgendwo, glaube ich, eine bahnbrechende Entdeckung gemacht hat, die Krebs vielleicht sogar heilen könnte. Ich weiß es aber irgendwo nicht ganz.
Hämatologische Erkrankung.
Irgendwo so eine Zeitungsquelle, wo ich nicht weiß, wie wissenschaftlich fundiert dieses Statement war, ob das mehr Message war, die vielleicht ja, mit viel Fragezeichen zu versehen ist oder ob das wirklich fundiert ist. Ja. Also jedenfalls Ulm hat diese Befähigung und in diesem Umfeld auf jeden Fall sind Sie dann auch tätig. Das heißt, Ihre Haupttätigkeit ist dann was anderes oder ist dann Ihre 90-100%ige Tätigkeit eigentlich Schatzkiste?
Naja, nein, wir sind ja an der psychosomatischen Klinik angestellt. Mhm. Das heißt, also ich leite die Conciliation Liaison Psychosomatik, das heißt, ich habe so ein Team von 14 bis 18 Leuten, die die stationären Patienten im Uniklinikum versorgen, also die in der Chirurgie die in der Chirurgie quasi liegen oder in inneren Medizin oder Frauenheilkunde, im Querschnittgelähmtenzentrum. Ja. Und dann haben wir verschiedene ambulante Zweige, die Krebsberatungsstelle hier in der Stadt, hier direkt um die Ecke in der Kornhausgasse 9. Auch da sind mittlerweile jetzt 11 Kolleginnen tätig, also die ambulante Versorgung machen. Wir haben ein MVZ für Psychotherapie. Also das sind so unsere eigentlichen Aufgaben.
Ja. Und die Schatzkiste
ist ein Projekt.
Genau. Okay, habe ich verstanden. Wie viel Zeit bleibt dann für die Schatzkiste? Also jetzt in der übrigen Zeit, wie viel Zeit können Sie da einsetzen? Also, dass man einfach das, redet man da von 10 Stunden in der Woche oder ist das mehr? Oder ist das ein Teil Ihrer Freizeit?
Also sagen wir mal 10 Stunden die Woche und ganz viel Freizeit.
Ja,
ganz viel
also Freizeit. Die meisten Veranstaltungen sind in der Tat außerhalb gewöhnlicher Arbeitszeiten. Wir sind ganz oft abends unterwegs, wir sind auch am Wochenende unterwegs und wir haben natürlich beide auch Familien und werden da sehr gut unterstützt.
Mhm, absolut.
Genau, genau. Ich bin nämlich neben meiner Tätigkeit als Ärztin hauptberuflich eigentlich Mutter. Mhm. Wir dürfen ja heute auch einen Teil hier im Studio begrüßen.
zum Glück sind die anderen beiden betreut.
Ich wollte gerade sagen, die Großen hätten uns hier das Studio aus. Für die wäre es spannend gewesen. Für die hätten auch wirklich auch aus dem Alltag erzählen können, aber die haben heute glücklicherweise von meinen Geschwistern und Eltern.
Ja.
Genau.
Ja, also auf jeden Fall, das ist dann ein Punkt, den Sie nebenbei mit großem Engagement betreiben und da eben auch sehr viel für sich eben, wie soll man sagen, positive Energie gewinnen, weil Sie eben was Gutes tun, sage ich mal, oder den Menschen Gutes tun und das auf jeden Fall ist ja neben Ihrer hauptberuflichen Tätigkeit eben ein Herzensangelegenheit, ein Herzensprojekt. Genau, habe ich verstanden. Genau.
Die Arbeit im Projekt ist total klasse. Also wir haben ja am Anfang schon gedacht, das ist irgendwie ein nettes Angebot und das hilft vielleicht und wir können vielleicht gerade am Lebensende so diese Annäherung ans Lebensende auch ein bisschen erleichtern und Lebensqualität wieder verfügbar machen. Aber wenn wir dann die Rückmeldung von den Patientinnen hören, die teilgenommen haben, dann sind wir echt überwältigt. Also ich glaube, diese Möglichkeit in einer Phase, die gezeichnet ist von Hilflosigkeit und Ohnmacht, wo es auch von der Behandlerseite oft heißt, da können wir jetzt nichts mehr machen. Das heißt nicht palliativ versorgen, das kann man natürlich, aber heilend ist wahrscheinlich nichts mehr drin, dass wir in dem Moment etwas anbieten können, wo der Mensch selber aktiv gestalten kann und im Sinne seiner Werte und Bedürfnisse etwas an anderen wichtigen Menschen weitergeben kann. Das scheint irgendwie großartig zu sein und genau diese Rückmeldung bekommen wir auch. Hier wird hier unterm Tisch fotografiert, das ist ja der Hammer hier. Gefällt mir gut.
Es ist total schön, weil wir die Familien, wenn sie das wünschen, wenn sie das wollen, auch über einen langen Zeitraum begleiten dürfen.
Ja.
Das heißt, es ist viel mehr als das, was ich normalerweise als Ärztin leisten kann oder begleiten darf. Wir sind bei ganz vielen wichtigen Themen dabei. Alles, was wir gemeinsam behandeln, das bedeutet, ich meine, es wird auch gelacht. Selten. Nein, es ist wirklich bedeutsam und es ist schön und es ist wirklich schön zu sehen, wie diese Patientinnen und Patienten, die viel, wir dürfen das nicht über den Boden ziehen.
Ja.
Entschuldigung.
Also ich habe auf jeden Fall entsprechend ein sehr positives, wie soll ich mal sagen, Feedback der Menschen, die in dem Projekt dabei sind, auch wenn es an sich von der Thematik ja etwas sehr schwer belastendes, aufs Gemüt schlagendes ist. Und das ist so ein Punkt, den ich Sie fragen wollte, wie wird man denn mit so schweren Schicksalen oder auch mit den Menschen dann so eng zu tun hat, wie wird man damit fertig? Also ich stelle mir das schon sehr belastend auch vor. Ich meine, es gibt sicherlich andere Dinge, wo man einfach mehr Hurra und Sportverein und sowas erleben kann, als jetzt mit Menschen zu tun zu haben, wo ganz schwere Schicksale dahinter stehen und man weiß, dass die Menschen vielleicht in 1, 2, 3 Jahren gar nicht mehr da sind.
Ja, tatsächlich ist es ja so, dass es mal unsere Arbeit ist. Also wir sind ja ausgebildete Ärztin, ausgebildeter Psychotherapeut und wir arbeiten per se mit sehr schwer kranken Menschen. Der Tod begegnet uns häufig im Alltag. Was jetzt an dieser Arbeit neu ist, sind zwei Punkte. Zum einen, dass wir viel näher dran sind als sonst. Also sonst fällt es einfacher, wenn ich beispielsweise... Okay, sie hüpft gerade vom Hocker. Also tatsächlich ist es so, wenn wir im Krankenhaus, wenn ich beispielsweise in der internistischen Klinik eine Station visitiere, dann habe ich immer nur kurze Momente, in denen ich bei meiner Patientin, bei meinem Patienten bin. Und hier ist es wirklich so, dass wir über einen sehr langen Zeitraum sehr intim begleiten. Und das andere Novum ist, dass wir mit vielen Menschen arbeiten, die hauptberuflich eben nicht im Krankenhaus tätig sind, die beispielsweise eben Fotografinnen, Fotografen sind oder Stylisten. Und wie wir das machen, ich denke, wir meistern das ganz gut als Team gemeinsam. Also wir sind da füreinander da. Wir besprechen das vor, wir besprechen das nach, wir tragen das alle gemeinsam und wir erleben ja, das stimmt schon, ja, wir sehen, wie gut es den Leuten tut, unseren Patientinnen und Patienten, wir erleben die Dankbarkeit und ich glaube, das hilft allen. Wir tauschen gerade nochmal am Kind, damit der Klaus auch was sagen kann.
Ja, ich denke halt, wie Sarah gerade schon sagte, das ist halt etwas, was auch zum Leben gehört und auch das Lebensende gehört zum Leben und wir finden es einfach wichtig, für die Menschen da sein zu wollen. Es gibt empirische Studien, die zeigen, wenn jemand quasi in eine palliative Phase kommt und auf das Lebensende zugeht, dass dann auch die Aufmerksamkeit, die der Mensch kriegt, weniger wird. Ja, offensichtlich gibt es etwas in uns, was uns so sich da abwenden lässt und wir wollen genau das Gegenteil einfach tun und den Menschen Zuwendung geben. Und ich hatte eine nette Anekdote, ich weiß nicht, ob das hier reinpasst, aber es war so nett. Ich bin mit einer Palliativmediziner. Wir werden ja oft sowas gefragt, wie Sie jetzt auch gefragt haben, oh, wie kann man das denn machen? Und ja, also schwere Arbeit, denke ich mal, nein, eigentlich nicht. Das ist eine total gratifizierende Arbeit, das ist richtig schön. Mhm. Also natürlich ist es ernst und schwer, aber auch sehr, sehr wertvoll. Mhm. Wir haben fast nie den Eindruck, irgendwie so ein Kontakt war jetzt sinnlos oder sowas. Ja? Mhm. Das ist einfach immer sehr, sehr wertvoll. Und wir sind mit dem Auto gefahren nachts und sind dann durch einen Tunnel gekommen. In dem Tunnel waren Bauarbeiter tätig, Straßenbauarbeiter. Und da hat es gestunken und es war Lärm und es war nass. Und in dem Moment guckt sie mich so an und sagt so, also sowas könnte ich niemals machen. Mhm. Also ich glaube, so macht jeder die Arbeit, die er halt kann. Und wir finden uns so gut.
Mhm. Da haben Sie recht, bestimmte Sachen sind natürlich auch irgendwo, dass man sich wahrscheinlich dran gewöhnt und dann sagt, naja, gehört halt irgendwo zum Job dazu. Aber ich stelle es mir auf jeden Fall mental einfach sehr anstrengend vor, da sich mit so schweren Fällen zu befassen, da nicht irgendwo dann auch noch irgendwie, wie soll man sagen, mit schwerem Gemüte irgendwie dann da rauszugehen.
Radio Free FM.
Wow. Die Ulmer Schatzkiste ist bei mir zu Gast heute Nachmittag hier in der Plattform bei Radio Free FM. Und wir sagen nochmal, wer alles da ist. Und die dürfen selber nochmal so kurz sagen, wer ist denn da? Name nochmal.
Sag mal hi. Ich glaube, sie traut sich nicht. Also mein Name ist Sarah Krämer.
Und mein Name ist Klaus Hönig.
Und wir haben schon ein bisschen über das, ja, wie soll man sagen, das Projekt oder das Unterstützungsprojekt, wie bezeichnen Sie ja, dieses Projekt Ulmer Schatzkiste gesprochen und haben gesagt, jetzt lassen Sie uns doch da einfach mal ein bisschen reingucken, was genau, wie mit den Menschen dort produziert wird, wie so ein audiovisuelles Vermächtnis oder wie man das dann vielleicht mit, ja, Vermächtnis kann man das sagen oder eine Erinnerung irgendwie sagen kann, ja. Ja, irgendwie meldet sich mal bei irgendjemand, der sagt, ich möchte für meine Familie, für meine Verwandten, für meine Freunde in Erinnerung bleiben. Und dann geht es ja wahrscheinlich irgendwie dran, so eine Art Storyboard oder Brainstorming erstmal zu machen. Wie wird oder soll derjenige bewahrt werden? Audio, Video, soll er singen, soll er einfach nur erzählen, soll er, ich weiß nicht, irgendwo in Räumlichkeiten, bei irgendwelchen Aktionen vielleicht aufgezeichnet werden, irgendwie irgendwas. Wie geht man dann sowas an? Also einfach mal jetzt, bei Ihnen meldet sich jemand, Wie geht man so ein Projekt dann an? Was sind da so die Schritte? Wie viel Zeitaufwand steckt da dahinter? Und was für eine Technik? Also einfach lassen Sie uns da mal ein bisschen drüber sprechen.
Genau, also zunächst kriegen wir meistens E-Mails und beraten unsere Interessentinnen und Interessenten dann ganz unverbindlich. Wir sprechen erstmal, lernen uns kennen, informieren allumfassend um das Angebot und alle notwendigen Schritte. Mhm. Wenn sich jemand dann dafür interessiert, dann haben wir einen Drehleitfaden, der in Anlehnung an eine sinnorientierte Intervention entstanden ist und der einfach dabei helfen kann. Das ist ja nicht ganz trivial. Ich meine, wenn ich Sie jetzt fragen würde, was wollen Sie festhalten? Ja. Was soll von Ihrem Leben, was soll das Letzte sein, das Sie aufzeichnen? Was möchten Sie Ihren Kindern hinterlassen? Ja, ja. Das ist eine Herausforderung. Und deswegen haben wir einfach gesammelt. Wir haben fünf mögliche Kapitel, die wir mit unseren Patientinnen und Patienten dann anschauen, besprechen. Nicht jede Frage, nicht jede Anregung ist für jeden gleichermaßen interessant. Mhm. Wir schauen dann einfach, was passt. Was passt zu wem? Vielleicht spreche ich einfach mal, wenn Sie wollen, über die einzelnen Kapitel,
ja, klar,
die wir anbieten. Zunächst, und das macht eigentlich jeder, gibt es die Möglichkeit, von der Biografie, also biografischen Höhepunkten zu berichten. Manche beginnen mit ihrer Geburt, erzählen, wie sie aufwuchsen. Andere steigen erst an den Punkt ein, an dem sie beispielsweise ihre spätere Partnerin, ihren späteren Partner kennengelernt haben. Ja, und dann wird erzählt, also worauf immer sie Lust haben. Vielleicht von, vielleicht vom Schulabschluss, vielleicht von der Verlobung, möglicherweise von der Hochzeit. Auf jeden Fall aber von der Schwangerschaft, von der Geburt der Kinder, von der Zeit als Familie. Im zweiten Kapitel besteht dann die Möglichkeit, sich selbst in seinen Interessen und seinen Vorlieben vorzustellen. Was macht mich aus? Wer bin ich? Was zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht und was passt mir überhaupt nicht? Was höre ich gerne für Musik? Was für Sport begeistert mich? Was esse ich gerne? Ja, und was sind die Geheimzutaten für mein Lieblingsessen? Wie muss es zubereitet werden, damit es mir schmeckt? Manche berichten in dem Kontext auch von Ritualen. Also wie war das perfekte Weihnachten in unserer Familie beispielsweise? Im dritten Kapitel können Sie dann, das macht nicht jeder, über Ihre Erkrankung sprechen, über den Sterbeprozess, über das nahende Ende. Wie stellen Sie sich vor?
Und auch, was einem alles gelungen ist, also ja, welche Hürden man alle genommen hat und wie es einem gelungen ist, mit wirklich schwierigen Dingen zurechtzukommen.
Ja, das ist ja interessant für all die, die bleiben. Das sind ja diese wertvollen Informationen, die Sie unbedingt an Ihre Kinder weitergeben wollen, ja, die ja möglicherweise auch mal vor ähnlichen Herausforderungen im Leben stehen.
Ja, ja.
Das sind ja die Erfahrungen, die man dann eben von seinen Eltern oder die Gespräche, die man dann mit seinen Eltern führt, wenn man an diese Punkte kommt und Unterstützung braucht. Genau, dann haben sie die Möglichkeit, Abschied zu nehmen im vierten Kapitel. Und das fünfte ist was Spezielleres, das möchte nicht jeder wahrnehmen, aber da können sie Botschaften aufzeichnen für zukünftige Momente, an denen sie möglicherweise nicht mehr teilhaben werden. Vielleicht was ganz Konkretes, der 18. Geburtstag des Sohnes. Vielleicht aber auch sowas wie der erste Liebeskummer, eine Botschaft für Momente der besonderen Trauer. Genau, und was Sie da aber genau aufzeichnen, ist ganz Ihnen überlassen. Und darüber sprechen wir. Darüber sprechen wir in unseren psycho-onkologischen Beratungen. Und wie lange dieser Vorbereitungsprozess andauert, das ist jedem selbst überlassen. Manche unserer Patientinnen sind bereits vorbehandelt. Vielleicht, also zuletzt haben wir Patientinnen aus der Charité begrüßen dürfen oder auch aus dem Ruhrpott hatten wir gerade jemanden da. Die sind dann schon vorbehandelt. Ruhrgebiet, Entschuldigung, ich werde hier gerade korrigiert, mein Chef ist auch im Raum, ich muss ein bisschen zusammenreißen. Also die sind manchmal schon vorbehandelt, haben niedergelassene PsychoonkologInnen und dann reichen oft 2 oder 3 Sitzungen, um speziell auf die Details des Drehs vorzubereiten. Und andere PatientInnen, oh, Begeisterungsstürme, sie hört psychoonkologische Beratung und freut sich, kommen eben ohne Vorerfahrung zu uns. Und da kann so eine Vorbereitung auch mal über Monate andauern. Wir richten uns da ganz nach den Wünschen und Bedürfnissen unserer PatientInnen.
Ja.
Und dann ist eigentlich der große Tag und sie kommen nach Ulm. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben das Glück, dass wir mit einem Verein kooperieren, der junge an Krebs erkrankte Patientinnen und Patienten unterstützt und uns eben auch mit Reisekosten hilft, mit Reise- und Übernachtungskosten, sodass auch, achso, das haben wir noch gar nicht gesagt, ja, all das, was wir aufgezählt haben, ist selbstverständlich für unsere Patientinnen und Patienten kostenlos. Das sind junge,
das sind wichtige Hinweise.
Das ist wirklich, das sind junge Familien, die durch so eine Erkrankung schnell ans Existenzlimit geraten. Mhm. Natürlich möchten wir dann nicht weitere zusätzliche finanzielle Belastungen schaffen.
Ja.
Genau, und durch diese Kooperation mit dem wunderbaren, also wirklich ganz tollen Verein, der ganz tolle Angebote für junge Krebspatientinnen und Krebspatienten hat, bleibt eben oft die Anreise und auch die Hotelkosten bleiben unseren Patientinnen und Patienten oft auch Anreise und Hotelkosten erspart. Ja, und vor Ort ist es dann so, dass wir binnen eines halben Tages in der Regel alle Aufzeichnungen gemacht haben. Ah, wir tauschen mal.
Es wurde gerade Platz getauscht, weil nämlich die Weihnachtsmusik hier ausgesucht werden soll. Vielleicht zur Erklärung. Also, ja, einfach mal, kommen Sie einfach mal rüber, versuchen Sie einfach mal das mal stadtklar zu machen. Dann springen wir so lange weiter. Also auf jeden Fall, jetzt mal, wenn man so einen Zeitplan angeht, vorbereitende Maßnahmen, durchführende und irgendwie dann noch das Ganze abschließend machende. Wie ist das dann so, reden wir davon, wenn jetzt was gefilmt, aufgezeichnet wird, ist das eine Sache von einem Tag, von einer Woche, in Abschnitten über Monate vielleicht?
Auch ja, es geht schon über Monate, weil das Zentrale ist ja tatsächlich, wie ich anfangs schon erwähnt hatte, diese psycho-onkologische Vorbereitung. Mhm. Das heißt, dass man sich eigentlich mit den existenziellen Themen auseinandersetzt. Mhm. Und das braucht Zeit. Also da finden einzelne Sitzungen mit unseren Psycho-Onkologinnen statt, die sehr professionell sind und das eben aus der Krebsberatungsstelle heraus tun. Mhm. Sind sehr erfahren und führen die Patienten behutsam und sanft an diese Themen ran und so, dass die Patienten dann selbst gesteuert sich unterschiedlich intensiv mit dieser Thematik beschäftigen können. Und wir merken, je besser diese Vorbereitung gelingt, desto besser wird auch der Film. Mhm.
Ja. Und je besser irgendwo wird wahrscheinlich auch mit dann ihrerseits Erfahrung und vielleicht entsprechenden Leuten, die sich auskennen mit medialer Präsentation oder sie haben sicherlich über die Zeit sicher auch Kenntnisse erarbeitet, aber lässt sich sowas dann halt einfach dann auch in dem Sinne, dass es dann gut rüberkommt, sag ich mal, irgendwie entwickeln, gestalten.
Ja, ich glaube, es ist, wenn die Vorbereitung gut gelingt, dann sind sich unsere Teilnehmerinnen viel klarer über das, was ihnen wirklich wichtig ist, was ihre Bedürfnisse sind und Werte. Und ich erinnere mich an eine Teilnehmerin, die dann plötzlich sagte so, ach, diese Vorbereitung, das war so klasse, eigentlich bräuchte man gar keinen Film mehr drehen. Wir begleiten das Ganze, können wir ja nachher vielleicht noch drüber sprechen, wir begleiten das Ganze natürlich auch wissenschaftlich, wir sind Uniklinik und deswegen machen wir immer halt auch Forschung dazu. Mhm. Das heißt, wir wollen das Projekt auch evaluieren, wollen gucken, ob es tatsächlich auch das leistet, was es zu leisten scheint, was wir an Rückmeldung erhalten und das wird man ganz gern messen. Und da haben wir jetzt eine Pilotstudie abgeschlossen und diese Ergebnisse sind sehr vielversprechend, aber da finden wir nachher vielleicht nochmal kurz Zeit.
Ja, dann gucken wir mal. Sie haben jetzt nebenbei, das hat man auch gehört, ein bisschen was vorbereitet.
Das war eine Herausforderung, weil er hat das Lied von unserer Playlist gestrichen.
Ja.
Aber wir haben es gefunden.
Wunderbar. Okay, dann sagen Sie doch mal kurz, was wir jetzt da hören sollten, was da jetzt eigentlich klingen durfte.
Wir haben gedacht, wir nehmen was Klassisches von den Pogues, schön zu Weihnachten. Das ist sehr stimmungsvoll und herzlich.
Let's go.
Genau das Richtige.
Free FM.
Radio Free FM, die Plattform. Mein Name ist Michael Trost und unsere Gäste sind heute Dr. Sarah Krämer und Dr. Klaus Hönig. Und wir sprechen über die Ulmer Schatzkiste und haben gerade schon so über wie quasi die Durchführung dieses Projekts ausschaut, wie man letztendlich von einem Entwurf, von einem Konzept zur fertigen Schatzkiste gelangt. Und da haben wir gesagt, also es kann durchaus sein, dass jetzt Aufzeichnungen über Monate hinweg dauern. Ja, wie ist jetzt das? Da braucht man Equipment, da braucht man Räumlichkeiten, da braucht man irgendwie auch Software, um was zu bearbeiten, zu schneiden. Da braucht man speziell irgendwie auch Kenntnisse, denke ich mal, um da was ordentlich draus zu zaubern, damit das ordentlich klingt, ordentlich ausschaut. Wie läuft das alles? Haben Sie da jetzt ein Studio zum Beispiel? Haben Sie da jetzt irgendwie Leute oder haben Sie das selber sich alles angeeignet, die Befähigung?
Ja, am Anfang haben wir gedacht, wir drehen mit dem Handy selbst.
Ja, wir dachten, er hat eins, ich habe eins, zwei Perspektiven, geil.
Ja, kann man gut schneiden.
Ja. Wir kriegen das hin. Nee, wir hatten tatsächlich erstmal nur die Idee. Ja. Wir nehmen dich mal vom Mikro weg. Tatsächlich erstmal nur die Idee und ich hatte meine älteste Freundin, die Anne, die ist Fotografin und die hatte natürlich dann sofort Kontakte zu Filmemachern und hat uns da auch einfach mit angebracht. Also wir hatten die Idee, wir hatten dann den Kontakt zu Omram, das war unser erster Filmemacher und eben die Anne an der Hand, mit deren Hilfe wir das Ganze zu Papier gebracht haben, um dann... alle Jungs machen nur noch Selfies. Gib dir Mühe. Nee, das war wirklich, das war schön. Und so hatten wir dann eben den Kontakt zu den kreativen Menschen. Wir sind dann losgezogen in der Stadt, in Ulm, und haben überlegt, wo könnten wir sowas aufzeichnen? Das muss ja ein würdiger Raum sein. Ja. Und wir sind relativ schnell auf die Villa Eberhard gestoßen. Die kennen Sie ja vielleicht. Das ist ein Gebäude der Universität.
Ist das im Sachsenberg? Irgendwo ist das dieses...
Ja.
In der Heidenheimer Straße?
Ja, genau. Ja. Mhm. Und die haben da, in der Villa Eberhard gibt es einen wunderschönen Wintergarten. Mhm. Und der ist es letztendlich geworden. Wir bekommen über unsere Verbindungen zur Universität gute Konditionen, sonst könnten wir uns das... Also wir sind ein spendenbasiertes Angebot, wir könnten uns sowas ja zu normalen Preisen gar nicht leisten. Und wir bekommen dort eben diese Villa zu Drehterminen und haben mittlerweile ein Filmteam aus 4 Filmemachern, also 3, Omram hat sich mittlerweile zurückgezogen, und haben da die Möglichkeit eben dann mittlerweile einmal im Monat zu drehen. Wir haben die Villa einmal im Monat, wir haben die Stylistinnen, die Videografen einmal im Monat da und können so 2 Schatzkisten pro Monat produzieren.
Ja, das heißt, es hat schon alles aus einem professionellen Plan.
Ja, also über die Jahre, das muss natürlich professioneller werden. Also wir haben jetzt mittlerweile schon die Termine. Im Januar schauen wir nach neuen Terminen für 2027.
27?
Ja, also 25 steht, 26 steht. Also natürlich nicht finanziert, aber in unseren Köpfen gibt es dafür schon die Räumlichkeiten und das Team für die Drehtage.
Hast du gesagt, wie viele Drehtage? Ich war gerade
abgelenkt. Also ja, genau, wir haben pro Jahr 12 Drehtage, also jeden Monat einen.
Ja.
Passiert aber natürlich immer wieder, dass uns schnellere Anfragen ereilen. Und wir versuchen es dann auch möglich zu machen. Also wir hatten jetzt beispielsweise schon eine Produktion auf der Palliativstation der Stiftungsklinik Weißenhorn vor Ort.
Oh ja.
Also sowas versuchen wir natürlich auch. Und das ist in der Regel natürlich außerhalb unserer geplanten Drehtage in der Villa Eberhard zusätzlich.
Ja. Aber dann muss ja wahrscheinlich, wenn es Drehtag irgendwo angesagt ist, sollte natürlich auch zum Beispiel jetzt nicht gerade das hässlichste Winterwetter sein.
Das macht gar nichts. Also wir sind ja in den... wir haben es noch gar nicht erzählt.
Wir arbeiten mit Profis
natürlich. Wir haben da ganz viele so... Wie heißen die? Gott, die Filme machen wir nicht.
Diese Lichtteile, keine Ahnung.
Und so Blenden und so. Mhm. Aber das ist total schön, weil wir haben... Also der Wintergarten ist in diese parkähnliche Gartenlandschaft der Villa gerichtet. Mhm. Das heißt, wir haben hinter dem Wintergarten einen wunderschönen großen Baum. Mhm. Im Sommer ist alles grün. Mhm. Jetzt im Herbst flitzen die Eichhörnchen. Mhm. Wir hatten jetzt auch schon eine Schatzkiste mit Schnee. Mhm.
Auch schön.
Ja, und da ist jetzt, also jetzt zuletzt, da wird dann im Hintergrund natürlich eine winterliche Landschaft zu sehen sein. Es ist unglaublich schön. Und im Frühjahr beginnt alles zu sprießen. Also wir gehen da einfach mit den Jahreszeiten und haben Profis, die dafür sorgen, dass dennoch die Lichtverhältnisse optimal sind.
Ja. Und dann wird das Ganze mehrfach oder einmal aufgezeichnet? Also sprich, hat man dann Varianten?
Also das ist eine interviewbasierte, Entschuldigung, ich breche jetzt einfach, ich falle einfach ein. Sie können sich das so vorstellen, das ist ein Interview.
Ja.
Der Patient, die Patientin sitzt im Wintergarten und ihm oder ihr gegenüber sitzt der betreuende die betreuende Psycho-Onkologin. Und wir stellen diese Fragen aus dem vorhin vorgestellten Drehleitfaden. Die Patientin, der Patient entscheidet selbst, worauf er da eingehen möchte. Das ist im Vorfeld abgesprochen. Und wir stellen diese Fragen und bekommen dann eben die Antworten. Es ist ein Monolog, kein Dialog am Ende. Oh, da wird jemand ganz schön mutig gegen Ende der Sendung. Nee, es ist ein Monolog. Die Therapeutin, der Therapeut wird dann rausgeschnitten aus dem Film.
Ah ja. Mhm.
Genau, und die Patientin erzählt, berichtet dann aus ihrem Leben. Und wenn eben der Sprung mal zu groß sein sollte, können wir über Bauchbinden die Fragestellung und die Thematik einblenden.
Ah ja.
Ja, und okay. Das Ganze wird dann letztendlich in Kapiteln übergeben. Und man kann dann beispielsweise auch nur die Biografie anschauen oder eben auf das zweite Kapitel zurückgreifen. Mhm. Und so ist es eben auch möglich, falls eben Botschaften für ganz besondere Momente aufgezeichnet wurden, die dann auch genau so zu hören, wie es die verstorbene Mutter oder der verstorbene Vater vorgesehen und angedacht hatte.
Mhm. Ja, ja. Wie lange ist dann so ein, also wenn man jetzt medial irgendwas aufzeichnet, das ist ja meist ein Video oder ein Audio, redet man da von einer halben Stunde, von einer Stunde, von vier Stunden oder wie lange ist
das? Also am Ende steht ein Film, der ganz individuell ist. Die kürzeste Schatzkiste aktuell wird so 40 Minuten lang sein.
40.
Ja. Mhm. Es gibt aber auch sehr, sehr lange Schatzkisten, die dann schon auch mal zweieinhalb Stunden gehen. Mhm. Ich denke, der durchschnittliche Film wird so bei 60, 70, 80 Minuten sein. Mhm. Aber wie gesagt, Sie können ja diese Kapitel einzeln anwählen. Wir haben jetzt auch schon Rückmeldungen von ersten Familien, die dann eben gezielt einzelne Sequenzen anschauen, beispielsweise in Momenten, in denen die Mama eben ganz besonders fehlt.
Ja. Der letzten Minute noch vielleicht so kurz einfach die Info Ihrerseits. Wo kann man sich hinwenden, wenn man mit Ihnen Kontakt aufnehmen möchte? Über die Website oder E-Mailing? Wie geht das?
Schreiben Sie uns eine E-Mail. Mhm. Die E-Mail finden Sie auf unserer Website www.ulmer-schatzkiste.de.
Mhm. Und dann kommt irgendwann eine Antwort und dann kann man gegebenenfalls mit Ihnen, wenn alles relevant oder
da kommt zeitnah eine Antwort.
Ansteht, dann kann man das besprechen.
Schreiben Sie uns, dass Sie diesen Film drehen möchten und Sie werden zeitnah eine Antwort erhalten. Wir betreuen die E-Mail-Adresse persönlich.
Mhm. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir sind tatsächlich 16:59, 26 Minuten auch schon wieder mit der Sendung durch.
Also hast du eigentlich gesagt, dass man uns auf Instagram folgen kann?
Oh nein.
Oder auf LinkedIn?
Sie wären der erste Follower, der nicht direkt mit Klaus verwandt ist oder in einem befristeten Angestelltenverhältnis steht. Also.
Gut, dann sage ich ganz herzlichen Dank heute, dass Sie bei uns auf der Plattform waren. Nochmal ganz kurz Ihren Namen, dürfen Sie nochmal sagen.
Ja, wir sagen danke auf jeden Fall. War toll, hier gewesen zu sein. Vielen Dank für die schöne Gelegenheit. Mein Name war Klaus Hönig.
Und meiner Sarah Krämer.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.